Herzlich willkommen zum Podcast der Digitalagentur Niedersachsen. Heute geht es um Maschinen, die lernen, Sprache zu verstehen und die Anwendungen, die sich hieraus ergeben. Mein Name ist Christian Wagner und wir sind heute hier im Trafo-Hub in Braunschweig. Und bei mir zu Gast ist nun Dr. Lennart Weiß, einer der Geschäftsführer des Unternehmens Kleos, das sich mit Natural Language Understanding und dem Finden von Informationen beschäftigt. Hallo, Herr Weiß.
Hallo.
Ja, Herr Weiß, was macht Kleos?
Kleos macht in einem Satz zusammengefasst Patentrecherche und die versuchen wir so zu vereinfachen, dass es für Unternehmen einen Mehrwert bietet.
Okay, das heißt, ein Unternehmen wendet, also die Software wird bei Unternehmen angewendet, also jetzt nicht in Kanzleien oder so, sondern...
Kann durchaus auch bei Kanzleien angewendet werden. Das sind natürlich genauso Kunden, die das nutzen können. Auch da sind Patentrecherchen an der Tagesordnung. Und wir beschränken uns nicht nur auf Unternehmen, Kanzleien sind genauso dafür prädestiniert.
Und was macht Patentrecherche jetzt so kompliziert?
Im Prinzip die schiere Menge an Informationen, die ausgewertet werden muss. Ich brauche also sozusagen einen Überblick über das, was weltweit an Patenten und an Wissenschaftspublikationen publik ist, bekannt ist und muss das für verschiedene Rechercheszenarien durchforsten.
Das heißt also, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine coole Erfindung und möchte die zum Patent anmelden, dann müsste ich mir vorher mal Gedanken machen, gibt es das schon irgendwo?
Ganz genau.
Das ist so die Frage, die sich dahinter verbirgt, ja?
Richtig.
Und da reicht es nicht, in die Patentdatenbanken zu schauen, sondern ich muss zum Beispiel auch gucken, wurde so ein Ansatz beispielsweise bei Science oder bei Nature, also in den einschlägigen Wissenschaftsmagazinen, schon veröffentlicht?
Genau, richtig. Es gibt das Kriterium der Neuheit. Und die Neuheit wird sozusagen bemessen an dem gegenwärtigen Stand der Technik und der Forschung. Wenn also irgendwas, eine Methode oder einen Prozess bereits in der Wissenschaft publiziert ist, dann ist das als neuheitsschädlich sozusagen im Sinne des Patents oder der Patentanmeldung. Und das muss ich wissen, damit ich darauf reagieren kann als Anmelder.
Interessant, ja, okay. Und da kommt jetzt also Kleos ins Spiel. Wie lange gibt es Kleos bereits?
Wir haben Kleos Mitte 2018 gegründet. Sind schon 4 Jahre fast.
4 Jahre,
wir gehen
ja
auf die 4 Jahre zu, ganz genau. Und wir haben sozusagen ursprünglich unseren Weg über eine Wissenschaftssuchmaschine gefunden zu diesem Thema. Mhm. Wir sind initial damit gestartet, Wissenschaftspublikationen aufzufinden, basierend auf einer Kontextsuche. Und haben daran unsere Technologie entwickelt und festgestellt, dass das auch im Bereich der Patente tatsächlich eine wiederkehrende Fragestellung ist und haben sozusagen im letzten Jahr unsere Technologie nicht nur auf Wissenschaftspublikationen angewendet, sondern mehr und mehr auch auf Patentschriften und haben das jetzt zu einer Marktreife gebracht, wo wir auf Unternehmen zugehen und diese Dienstleistung, dieses Produkt anbieten.
Mir als, ich sag mal, ganz unbedarften, bisher kein Patent angemeldeten Nutzer von so einer Software beispielsweise. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine klassische Internetsuchmaschine. Also ist das vergleichbar? Oder also suche ich nach Schlagwörtern oder suche ich nach, wenn ich ein Patent anmelde, ich bin selber ja Ingenieur, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich irgendwie eine Konstruktionszeichnung habe oder ein Wirkprinzip. Mhm. Wie suche ich denn nach sowas?
Ja, also klassischerweise würden Sie die Suche an jemanden Externes abgeben, zum Beispiel so ein Erfinderzentrum oder Patentinformationszentrum, mhm, die sich mit Ihnen zusammensetzen, die Erfindung sozusagen besprechen, damit sich daraus dann einen Suchstring, eine Suchquery ergibt. Und die besteht heute, Stand der Technik ist es, mit Schlagworten zu arbeiten, dann die Suche weiter einzuschränken durch Hinzufügen von Schlagworten, Hinzufügen oder Weglassen von beziehungsweise Hinzufügen von Synonymen, aber eben auch das Ausschließen von bestimmten Begriffen, um dann sozusagen aus der Menge an Patentschriften die besten 100 Treffer sozusagen herauszufiltern, die meiner Erfindung am nächsten kommen, um dann bewerten zu können, welchen Neuheitsgehalt die Erfindung hat und ob die eine gewisse erfinderische Höhe hat.
Das machen dann andere Leute für mich sozusagen, also man beauftragt jemanden damit. Das heißt, man hat zum Beispiel irgendeinen Verein, dem sage ich dann, Mensch, das hier ist meine Erfindung. Was denkt ihr denn, kann ich das zum Patent anmelden? Und dann sagen die, wir gucken mal. Und dann setzt sich jemand, der im Zweifel fachlich damit schon ein bisschen betraut ist, setzt sich dann hin und versucht daraus irgendwie eine Suche zu generieren und guckt sich dann im letzten Schritt quasi die letzten 100 Patente, guckt er sich dann händisch an und sagt dann, hopp oder top.
Genau. Und dieser Weg dahin ist dermaßen iterativ, dass es enorm zeitaufwendig ist, sozusagen diesen Suchstring zu generieren. Da gibt es dann mehrere und oder nicht und und was es noch für Verknüpfungsmöglichkeiten gibt. Ja. Und mit Worten in Entfernung, zwei Schritte oder zwei Worte weiter, werden wirklich komplexeste Suchstrings generiert, die dann über mehrere Zeilen gehen. Und dieser Weg dahin, das zu kreieren, ist dermaßen zeitaufwendig und komplex, dass wir gesagt haben, das muss gar nicht so sein. Warum kann man denn nicht einfach mit dem Kontext der Erfindung arbeiten? Das heißt also mit einem oder zwei ganz prägnanten Sätzen, die die Erfindung oder das Wirkprinzip beschreiben und das als Sucheingabe machen.
Also zum Beispiel, ich sage, ich habe so ein Funkwandtaster, so ein klassisches Produkt, kennt man aus dem Consumer-Bereich. Ich habe jetzt so einen Taster erfunden, und der kann das Licht an- und ausschalten und auch dimmen und die Farbe verändern.
Genau.
Von den Lampen. So, damit ist ja das Produkt erstmal beschrieben.
Genau, das sind die Merkmale, die das Produkt auszeichnen. Und mit diesem Satz, diesem beschreibenden Satz, würden Sie in die Suche gehen.
Okay, den tue ich dann in die Kleos-Suchmaschine sozusagen.
Genau.
Das heißt, ich gehe nicht hin und packe sozusagen mein technisches Handbuch in den Scanner, sondern ich gehe hin und dampfe das ein auf sehr, sehr wenige Wörter und ihr macht daraus dann einen Suchstring.
Nicht ganz. Also man muss es gar nicht persönlich eindampfen in Wörter, denn die Stärke, die entsteht, ist die Magie unserer Technologie, unseres Ansatzes ist es, dass wir mit dem formulierten Satz arbeiten können. Denn in dem Satz steckt viel mehr Information als in einer Aneinanderreihung von einzelnen Worten. Denn die Reihenfolge, wenn wir normal sprechen, dann hat ja unser Satz die ganzen Wörter und Satzzeichen, die wir im Gesprochenen kommen Satzzeichen jetzt weniger, also sieht man die weniger, aber im Text geschrieben ist es natürlich so, dass Satzzeichen und Worte und deren Reihenfolge ganz entscheidend dafür sind, worum sich's dreht, worum sich diese Erfindung dreht.
Okay, das heißt, manchmal können essentielle Informationen im Nebensatz stecken. Zum Beispiel, wenn ich diesen Taster wieder beschreibe, dann könnte ich sowas sagen wie, ja, ich habe hier einen Wandschalter. Der besteht zum großen Teil aus Plastik, aber das Gute daran ist, dass er über Funk seine Daten übermittelt. Mhm. Und dann wäre ja die essentielle Information nicht, dass er aus Plastik besteht, sondern dass er eben diese Funkstrecke überwinden kann. Ja?
Ganz genau.
Das heißt, das könnt ihr sozusagen auseinanderziehen und sagen, okay, das ist die essentielle Information, obwohl sie am Ende steht.
Richtig. Und mit dieser Information können wir dann sozusagen auch einen Abgleich machen zu allen Dokumenten, Patentschriften, die wir hinterlegt haben. Mhm. Und sozusagen dann ermitteln, wie ähnlich die Eingabe zu den uns bekannten Dokumenten ist und das in eine Reihenfolge bringen. Und das Entscheidende an der Stelle ist sozusagen, dass man ja typischerweise, wenn man mit Schlagworten sucht und nur eine Suche hat, die auf Schlagworten basiert, man kann nicht in dem Dokument nur schauen, ist das Schlagwort vorhanden, ja oder nein. Was passiert denn aber, wenn ich ein fachfremdes Schlagwort verwende oder das Patent ist bewusst so geschrieben, dass es gewisse Schlagworte vermeidet? Auch das ist eine gängige Praxis. Mhm. Dann würde ich das nicht finden, nicht auffinden können. Sodass dann typischerweise immer der Ansatz ist zu suchen, ich gebe Worte ein, die die synonym zu dem initialen Hauptwort sind. Und versuche dann Sachen zu finden, aber auch dann ist wieder genau das gleiche Problem. Das Wort muss im Text enthalten sein. Und mit unserem kontextbasierten Ansatz lösen wir uns von der Existenz von einzelnen Worten in Texten. Das heißt, auch wenn sozusagen gewisse Schlagworte, die fachtypisch sind, nicht in einem Text enthalten sind, können wir trotzdem sagen, ja, es geht um die gleiche Sache.
Okay.
Und das ist das, wo unsere Stärke liegt, sozusagen uns von den Schlagworten zu lösen, von diesem iterativen Prozess zu lösen, diese Schlagwortkette aufzustellen, um wirklich alles zu erfassen. Und das können wir sozusagen in einem Schritt. Und deswegen ist es so wichtig, dass ein formulierter, prägnanter Satz als Eingabe bereitgestellt wird und nicht vorher wieder in seine Einzelteile oder Hauptbestandteile zerlegt wird.
Das hat dann ja auch eine Frage, es ist ja auch eine Frage der Gewichtung, ne? Also das heißt, einzelne Wörter sind natürlich wichtiger als andere. Das heißt, das könnt ihr auch abbilden, oder?
Das hat das neuronale Netz, was wir zum Einsatz bringen, gelernt.
Okay, das ist interessant und damit sind wir beim Thema KI. Ja, also ihr trainiert letzten Endes, also das heißt, ihr habt ein neuronales Netz entwickelt, was genau darauf auf diesen Anwendungsfall trainiert ist. Also vorne prägnante Sätze rein, hinten ein Patentrechercheergebnis raus.
Ja, das kann man in so kann man das zusammenfassen, richtig.
Was macht dieses neuronale Netz denn so einzigartig? Also was kann es, was man beispielsweise mit einer linearen Lösung nicht hinkriegen würde?
Also in erster Linie könnte man ohne das neuronale Netz, glaube ich, gar nicht eben mit Kontext arbeiten und gar nicht mit einem Satz als oder zwei Sätzen als Input arbeiten, sondern man müsste tatsächlich eben die Schlagwortvariante wählen. Und ja, also im Prinzip ist es ohne das neuronale Netz nicht möglich, mit Kontext zu suchen.
Okay, das heißt, es ist nicht eine Aneinanderreihung von Und-Oder-Verknüpfungen, sondern es ist tatsächlich etwas, was ich vorne rein tue, dann macht das neuronale Netz irgendwas unter Einbeziehung von zusätzlichen Daten und sagt dann am Ende, hier sind deine Ergebnisse, weil ich ein Sprachverständnis habe. Ja.
Genau. Und das Besondere an den Ergebnissen ist, die sind in eine Reihenfolge gebracht. Das heißt, die wichtigsten Ergebnisse stehen ganz oben und die eher weniger relevanten, die stehen ganz unten. Mhm. Und das ist ein weiterer Punkt, der uns sozusagen von einer klassischen Schlagwortsuche abhebt, weil typischerweise die Existenz von Schlagworten kann man mit Ja und Nein beantworten. Jetzt kann man so einen kleinen Kniff machen und sagen, ja, wie häufig kommt denn so ein Schlagwort vor? Und dann kann ich das als Metrik nehmen, um meine Ergebnisliste zu sozusagen in eine Reihenfolge zu bringen.
Ja.
Aber auch das ist sozusagen ja nur so ein Quickfix.
Ja, es bringt einem im Kontext.
Im
ja,
Kontext bringt einem das gar nichts.
Nee. Richtig. Weil es kann sein, dass eine Erfindung da ist, die das Schlagwort ein einziges Mal nur hat. Genau. Trotzdem exakt das beschreibt, was ich jetzt zum Patent anmelden möchte.
Richtig, richtig.
Ist ja klar. Also von daher, ja, klar, man kann das ein bisschen drumherum arbeiten. Mhm. Das, was ich mich gerade frage, ist, das heißt, das neuronale Netz muss Sprache verstehen. Also es muss wissen, wie wir sprechen.
Es muss zumindest wissen, wie Patente und Wissenschaftspublikationen geschrieben sind.
Und wie lernt so ein neuronales Netz sowas?
Indem wir es trainieren. Mit einem Ansatz, der nennt sich Supervised Learning. Das heißt also, wir haben gewisse Patente, Patente sind ja klassifiziert in Patentklassen und im Endeffekt ist sozusagen ein Training darum gestrickt, Patente richtig zuzuordnen und damit lernt sozusagen das neuronale Netz basierend auf einer Eingabe, ob es seine Entscheidung, das in, sagen wir, Klasse A oder Klasse B einzuordnen, ob die richtig oder falsch ist, denn wir wissen, das ist die Essenz des Supervised Learnings, wir wissen, in welche Klasse es gehört. Mhm. Und wenn es das richtig macht, dann wird es sozusagen belohnt. Und wenn es das falsch macht, dann wird es bestraft. Und daraus entwickelt sich sozusagen dieser Trainingsprozess. Und am Ende, wenn das konvergiert, das neuronale Netz, und hat gelernt, gewissen Input, gewissen Klassen zuzuordnen und das mit einer Wahrscheinlichkeit, dass es richtig oder falsch ist.
Und wie viele Patentschriften muss ich vorne reintun in das neuronale Netz, damit es so trainiert ist, also so stark, dass ich da irgendwann eine Erfindung, eine Idee vorne reingeben kann, damit hinten ein gutes Ergebnis rauskommt?
Ja.
Also nur mal so, um so eine Hausnummer zu haben.
Ja, also typischerweise sagt man, man sollte wenigstens 1 Million Daten im Trainingssatz haben, um ein neuronales Netz zu trainieren. Das ist aber eine sehr pauschale Antwort, denn es kommt schon darauf an, wie groß ist das neuronale Netz, wie viele freie Parameter sind da, die überhaupt erstmal konvergieren müssen. Und aber so über den Daumen gepeilt kann man sagen, man sollte wenigstens 1 Million Datenpunkte haben, um ein neuronales Netz zu trainieren. Mehr ist immer besser.
Okay, und wenn ich, klar, mehr ist besser. Ja. Sehr schön. Ja, und wenn ich jetzt, also ich habe das Netz trainiert und jetzt gebe ich vorne meine Erfindung rein und dann wühlt es sozusagen durch diese ganz große Menge an Patentschriften, mit der es ja vorher trainiert wurde. Mhm. Wie kommt es dann dazu, dass es ähnlich, also wie kann es tatsächlich diese Ähnlichkeiten finden? Also was ist da die Herausforderung? Ich kann das noch nicht so ganz greifen, weil Schlagwortsuche, ja, so dieses etwas genauere Suchen, kontextbasiert und so weiter. Aber ich kann auch nicht so ganz verstehen, wie es sein kann, dass man ein Ergebnis findet, obwohl das Wort an sich nicht darin vorkommt.
Also im Prinzip wird der Text, der geschriebene Text, so eine Patentschrift beispielsweise, wird im Prinzip zerhackt vorher in seine Bestandteile. Das heißt also, einzelne Worte, Satzzeichen und so weiter werden tokenized. Man spricht davon Tokens. Und diese Tokens werden in einem Vektor arrangiert. Und diesem Vektor, also das macht man im Prinzip mit jeder Patentschrift Information, die einem vorliegt, und hat dann sozusagen eine riesige Menge an Vektoren. Und dieses Tokenizing wird eben auch für den Input gemacht und das erzeugt auch einen Vektor, sodass ich einen Eingangsvektor habe und eine ganze Menge Ausgangsvektoren. Und ich suche jetzt diejenigen, die dem besonders ähnlich sind. Und das kann ich mit mathematischen Operationen machen. Das heißt also, durch die Vektordarstellung kann ich mathematische Operationen darauf anwenden und das letzten Endes sozusagen auf einen, am Ende sozusagen auf einen skalaren Wert zurückreduzieren und sagen, okay, dieser Input ist zu 95% ähnlich zu einem mir bekannten Dokument und das ist sehr gut, deswegen bringe ich das sozusagen ganz oben auf meine Liste und dann gibt es noch zwei, drei, die haben 94% Ähnlichkeit, die sind dann eben an Platz 2 und Platz 3 und so setze ich das nach unten hin fort.
Das geht aber dann nur für, also wenn ich solche Tokens bauen möchte, die dann irgendwie einen Vektor haben. Also ein Vektor zeigt ja immer in irgendeine Richtung. Mhm. Das heißt, ich vergleiche am Ende die Vektoren. Mhm. Also wenn jetzt jemand nach da oben links zeigt und sagt, da oben ist irgendwie ein pinker Kran. Mhm. Also hier ist tatsächlich ein pinker Kran, das ist eigentlich ganz unterhaltsam. Also ein pinker Kran. Und jemand zeigt knapp darunter und sagt, naja, da ist aber eine hellblaue Schiene für den Kran. Mhm. Dann wäre die Richtung ja eine ähnliche.
Ja.
Das heißt, da hätte man jetzt eine hohe Übereinstimmung, weil das irgendwie zum Gesamtsystem Kran gehört.
Genau.
Okay, das ist ein bisschen anschaulicher für mich, so um zu verstehen. Und das mache ich in diesem Dokument also viele Male. Für jedes Wort, für jede Paraphrase, sage ich mal. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder das ist für das Dokument insgesamt?
Ja, also es gibt bei Patentschriften ja gewisse interessante Textstellen. Also eigentlich ist alles interessant an so einer Patentschrift, sonst würde es da nicht drin stehen. Aber die wichtigen Sachen sind natürlich die Patentansprüche oder beispielsweise Kurzbeschreibungen des Patentes. Oder man kann auch, wenn die Anmelder einen guten Titel gewählt haben, mit dem Titel arbeiten. Und das sind sozusagen die prägnanten Textstellen, Patentansprüche, Beschreibungen des Patentes oder der Erfindung des patentierten Anspruchs, der Titel. Und das sind die Textstellen, wo wir gezielt hinschauen.
Okay, und wenn man jetzt, also jetzt nehmen wir mal wieder unseren Schalter hier. Mhm. Ich möchte jetzt wissen, ob das schon mal jemand patentiert hat. Und wenn nicht, will ich natürlich mein Patent anmelden. Mhm. Jetzt tue ich sozusagen diese zwei Sätze, die ich vorhin formuliert habe. Das ist ein weißer Wandschalter aus Plastik, der über Funk verschiedene Funktionen ausführen kann. Tue ich vorne in diese Maschine rein, in dieses Netz und dann wühlt sozusagen der PC einmal durch alles, was es gibt. Wie gut ist am Ende das Ergebnis? Also kann man sagen, okay, wir finden was? Oder
also wir können natürlich sagen, ja, wir finden immer was. Weil letzten Endes ist, wenn man diese Ähnlichkeitsbetrachtung nimmt, ja jedes Patent auch mindestens 1% zu allen anderen Patenten dieser Welt ähnlich. Das heißt also, jede Eingabe wird auch irgendwie immer ein Ergebnis finden. Aber das ist natürlich nicht zielführend. Tatsächlich ist es so, dass wir immer etwas an Ergebnissen zurückspielen, aber man muss natürlich sehen, wie der Ähnlichkeitswert ist. Mhm. Und je höher der ist, umso prägnanter, umso relevanter ist sozusagen Input und Output miteinander verknüpft. Das kann man nach unten, kann man da eine Schranke setzen, also kleiner 50% würden wir beispielsweise nie anzeigen, weil dann kann man auch würfeln, ob etwas dazugehört, 50-50. Wir wollen das natürlich schon besser machen. Und wie kann man das bewerten? Das ist eine gute Frage. Wir haben uns umgeschaut, ob es sozusagen Benchmarks gibt, die man für Patentrecherche anwenden kann und haben festgestellt, dass da keiner existiert.
Das heißt, jetzt macht er demnächst, also macht er einen Wettbewerb gegen einen erfolgreichen, erfahrenen Patentanwalt.
Das ist also der Vergleich, genau. Künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz ist natürlich immer der spannendste.
Ja.
Es gibt aber auch Möglichkeiten, so einen Benchmark anders zu stricken. Mhm. Und da sind wir auch gerade dran, das zu tun. Und zwar kann man die Anmeldungen hernehmen, die Patentanmeldungen, die werden dokumentiert. Und da gibt es von den Patentprüfern in den Patentämtern sogenannte Entgegenhaltungen zu der Anmeldung. Und auch das ist dokumentiert. Und unser Plan ist es, die herzunehmen als ein Benchmark-Beispiel, um zu zeigen, an welcher Stelle wir die Entgegenhaltung eines Patentprüfers in unserer Ergebnisliste anzeigen würden, auf welchem Rang sozusagen.
Das mit den Entgegenhaltungen, das verstehe ich gerade noch nicht. Also wir machen wieder dieses Beispiel auf. Mhm. Ich reiche ein Patent ein, der Taster, und dann guckt sich das ein Patentprüfer an. Mhm. Bevor das, also wenn ich es angemeldet habe, dann befinde ich mich ja schon im Anmeldeverfahren. Und ein Prüfer geht jetzt sozusagen in die Recherche. Und der, wenn er irgendwas findet, dann hält er sozusagen meinem Antrag etwas entgegen. Das sind diese Entgegenhaltungen, ja?
Genau. Der sagt also, ich kenne hier schon Dokument 1, 2, 3 und da ist das schon mal beschrieben mit dem weißen Taster. Und da sind die Tasten zwar nicht eckig, sondern rund, aber im Prinzip ist das gleiche, die gleiche Funktion. Deswegen stelle ich als Prüfer fest, das hat keine Neuheit.
Okay. Und ihr würdet jetzt hingehen und schauen, also was wollt ihr mit diesen Entgegenhaltungen dann machen? Also das ist mir noch nicht so ganz klar.
Ja, also wir wollen im Prinzip damit zeigen, an welcher Stelle wir die Entgegenhaltung des Prüfers in unserer Ergebnisliste positionieren würden.
Ah, okay.
Die Entgegenhaltung, die ein Prüfer normalerweise diesem Erfindungsgedanken entgegenhält, möglichst weit oben positioniert sind, damit ein Erfinder oder sozusagen durch die Recherche und durch die Nutzung unseres Tools möglichst schnell auf diese Dokumente aufmerksam gemacht wird, wenn sie existieren. Wenn sie nicht existieren, dann haben wir natürlich auch Ergebnisse, aber die sind dann sozusagen mit einer geringeren Ähnlichkeit und damit zwar auch ziemlich weit oben positioniert, aber tatsächlich, wenn es Entgegenhaltung gibt, dann sind die immer, also das wäre unser Qualitätsmerkmal, wenn es denn Entgegenhaltung gibt, dass die möglichst unter den ersten 5, am besten immer die ersten Ergebnisse sozusagen in unserer Recherche positioniert werden.
Ja, das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Ansatz, weil wenn ich jetzt die Entgegenhaltung alle kenne beispielsweise, dann kann ich natürlich da mir auch irgendwie eine hinreichend große Datenbasis aufbauen und sagen, okay, wenn mein Ähnlichkeitswert in meiner Recherchemaschine über 90% ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es das Zeug schon gibt. Also den weißen Wandtaster, den gibt es dann schon. Braucht er im Grunde gar nicht erst einreichen. Ähnlichkeitswerte zwischen 60% und 80% haben Aussichten auf Erfolg, ne? Und darunter alles, was quasi unter 50% ist, kann man sagen, okay, da gibt es einfach noch nichts.
Genau.
Also das wäre sozusagen der Ansatz, den man dahinter verfolgt. Ja.
Richtig. Damit kann man sozusagen einen ersten Indikator liefern. Was gibt es denn? Gibt es da schon so viele? Oder wie viele Sachen gibt es, die da schon in diese Richtung gehen? Man muss natürlich am Ende immer noch mal reinschauen, was genau die Patentansprüche sind und wie die formuliert sind. Auch da gibt es ja Tricks und Kniffe aus der Patentwelt. Und wir können natürlich mit unserer Lösung, sozusagen mit unserer Recherche, den Erfinder und den Anmelder auf gewisse Themen aufmerksam machen. Aber was wir nicht machen können, ist Rechtsberatung, weil wir keine Juristen sind, sozusagen. Und wir können nicht abschließend beschreiben, was das rechtlich bedeutet, wenn es da in diese Richtung schon irgendwas gibt, sodass wir aber zumindest den Patentanwalt, der das kann, mit den Dokumenten versorgen, die er braucht, um diese rechtliche Einschätzung am Ende durchzuführen.
Das klingt interessant und an der Stelle stellt sich für mich natürlich jetzt die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn ich das System nutzen möchte? Also muss ich da eine Software einkaufen von Ihnen beispielsweise oder ist das so ein Software as a Service oder ist das eine Dienstleistung? Also wie funktioniert das?
Also unser Ziel ist es, das als Software as a Service lizenzmäßig anzubieten, in einem Abo-Modell beispielsweise und sozusagen das der Welt verfügbar machen. Das heißt also, es wird nichts irgendwo installiert, das funktioniert alles im Browser, das ist eine Web-Applikation und jeder, der sich anmeldet, kann die Recherche nutzen, denn sie ist bewusst auch so einfach in ihrer Bedienung aufgesetzt, dass man eben mit den Sätzen reingeht, die eine Erfindung beschreiben. Man braucht also nicht zwangsläufig eine Recherche-Expertise, um sich einen Überblick über das Feld sozusagen zu erarbeiten mit der Patentrecherche.
Das heißt, ich kann damit auf jeden Fall schon mal einen ganz super ersten Blick sozusagen machen und muss mich nicht in eine Spezialsoftware mit Spezialwissen einarbeiten. Ja?
Das ist richtig. Und das ist insbesondere da wichtig, wo viele Erfindungen und Anmeldungen gemacht werden und wo auch Unternehmen schnell entscheiden müssen, beispielsweise, möchte ich diese Erfindung zur Anmeldung bringen oder möchte ich sie dem Erfinder überlassen? Das sind ja Unternehmensentscheidungen, die auch getroffen werden müssen und auch schnell getroffen werden müssen. Und typischerweise, wenn ich so eine Patentrecherche nach extern gebe, hat man oftmals Rücklaufzeiten von 14 Tagen und teilweise auch mehr. Bei unserer Software, die Antwort, die Ergebnisliste ist in weniger als 5 Sekunden generiert. Und das ist dann eine Entscheidungsgrundlage, auf der die Entscheidung beispielsweise getroffen werden kann, möchte ich das als Unternehmen zur Anmeldung führen, ja oder nein, oder überlasse ich das dem Erfinder.
Mhm. Und ist das System schon mal irgendwo im Einsatz jetzt, also im Produktiveinsatz?
Also wir sind im Moment, würde ich sagen, in so einer Beta-Versionsphase. Wir testen das mit Pilotanwendern, ja, und haben da Kontakt zu Patentanwälten, Patentkanzleien, aber auch Unternehmen, Startups, die recherchieren. Und wir sind immer wieder gespannt und auch sehr aufmerksam und sehen, wie mit dem Tool umgegangen wird, was die Ergebnisse sind, wie die Rückmeldungen sind. Und die sind sehr gut, möchte ich sagen.
Okay, das wäre jetzt nämlich die große spannende Frage. Wie sind denn so die Rückmeldungen dazu? Können Sie dazu was sagen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass gerade wenn es Leute gibt, die Rechercheerfahrung haben, sehen das als enorme Arbeitserleichterung, da eben tatsächlich die Eingabe so einfach ist und auch so die Möglichkeit einer Fehlbedienung damit fast auf null reduziert ist. Denn wenn ich beschreiben kann, was meine Erfindung ist, macht den Rest die Maschine im Sinne einer aufbereiteten, sortierten Liste. Schon eine sortierte Liste zu erhalten, ist oftmals eine schwierige Sache. Und dann arbeiten wir natürlich auch sehr stark mit den visuellen Informationen. In den Patenten sind ja oftmals auch Darstellungen und Figuren mit enthalten und kriegen die Rückmeldung beispielsweise, dass die Art und Weise, wie wir das aufbereiten und darstellen, das eine sehr gute ist, gerade für die Leute, die eher visuell entscheiden, ist das Patent tatsächlich jetzt von Relevanz oder nicht?
Ja, genau, das wäre jetzt auch noch die Frage. Also das heißt, die Bilder sind mit einbezogen, ja?
Die Bilder werden zumindest mit uns, also in der Software mit angezeigt, sind aber nicht Gegenstand der nicht Gegenstand des Trainings, auch nicht des neuronalen Netzes. Das hat die Bilder nie gesehen.
Ja.
Und da ist aber ein spannender Punkt. Wir haben das erkannt, dass da auch Informationen drin steckt. Und,
Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aus meiner Uni-Zeit, da in den Diagrammen und auch in den Beschreibungen, die in den Graphen stecken, da steckt natürlich einfach eine Menge drin.
Ja, unbedingt. Und es gibt tatsächlich Situationen, wo die grafische Darstellung teilweise dann dazu führt, dass eben Patente ihre Neuheitsrelevant sind oder nicht sind und da tatsächlich auch alleine aufgrund der Darstellung, die im Text vielleicht gar nicht so prägnant beschrieben ist, aber einen Prüfer dazu leiten würde zu sagen, hier Moment, muss ich das entgegenhalten, weil das ist da schon mal gezeichnet. Und diese Informationen, die liegen im Moment noch so ein bisschen brach. Das haben wir aber erkannt und bemühen uns da auch gerade um ein Forschungsprojekt zusammen mit der TU Braunschweig, das aufzugreifen, sozusagen auch visuelle Informationen mitzuverarbeiten und das zusammen mit der Textinformation, sozusagen den gesamten Informationsumfang eines Patentes mit dem neuronalen Netz zu präsentieren und da eben auch sozusagen die Fähigkeit zu geben, dass man auch mit Bildinformationen oder mit Text- und Bildinformationen suchen kann in Zukunft.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese, beispielsweise Google-Bildersuche.
Mhm.
Also da kann ich ja ein Foto reinschmeißen und dann schmeißt mir die Suchmaschine ähnliche Bilder aus.
Genau.
Also so in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen, ne?
Ja.
Ja, das klingt hochinteressant und eigentlich, also gerade in Anbetracht dieser wirklichen Menge an Informationen, die man ja in dieser Patentrecherche einfach verarbeiten muss, ich meine, wir reden ja hier über ein weltweites System, ne?
Mhm.
Das heißt, an der Stelle sind es einfach riesige Bücher, die man da wälzen müsste.
Ja, tatsächlich. Also das Europäische Patentamt spricht von 130 Millionen Dokumenten.
Und das ist nur
und
die
das
EU.
Ist, naja, das sind tatsächlich aber auch Patente aus anderen Regionen. Das sind nicht
okay,
nur.
Die sind da enthalten, ja.
Genau, die sind damit enthalten. Und letzten Endes ist es so, dass natürlich auch der ganze Bereich der Wissenschaftspublikation nochmal riesig ist. Da kommt nochmal mindestens die gleiche Größenordnung an Dokumenten, an Informationen zusammen. Mhm. Und der spannende Punkt ist natürlich, dass auch diese Informationsmenge exponentiell wächst. Deswegen geht es über kurz oder lang nur noch computerunterstützt und KI-unterstützt.
Das heißt, man kommt eigentlich gar nicht drum rum. Auch als Prüfer in so einem Patentamt kommt man nicht drum herum, irgendwann auf so eine Art der Suche zurückzugreifen.
Richtig.
Das hört sich, also wenn ich jetzt nicht mehr drum herum komme, dann hört sich das natürlich auch so an. Also wenn ich nicht drum herum komme, dann muss ich das tun. Hm. Das bedeutet aber auch, dass ich einen Teil der Arbeit an irgendwie eine KI auslagere. Mhm. Da gibt es doch sicherlich den einen oder anderen Bedenkenträger, der sagt, ich weiß nicht, also da sollte schon ein Mensch irgendwie die Entscheidung fällen. Ne?
Mhm. Also es gibt zwei Wege, wie man eine KI einsetzen kann. Der eine Weg ist es tatsächlich, Entscheidungen selbstständig zu treffen. Das kann man tun. Wir gehen aber davon aus, dass wir das eine ganze Zeit lang noch dazu nutzen werden, um die Entscheidungsgrundlage für Patentanwälte, für Unternehmensentscheidungen sozusagen zu erzeugen, dass am Ende die Entscheidung immer noch beim Menschen liegt, aber wir auf eine sehr schnelle Art und Weise die Entscheidungsgrundlage bereitstellen können.
Genau, aber diese Grundlage, die muss ja diskriminierungs- und vorurteilsfrei sein. Und das liegt natürlich bei einer KI maßgeblich an den Daten, die ich vorne reintue. Mhm. Wie stellt man denn sicher, dass genau dieser Teil auch erfüllt ist, dass es eben diskriminierungs- und vorurteilsfrei eine Entscheidungsgrundlage, keine Entscheidung an sich, aber eine Entscheidungsgrundlage eben liefert?
Ja, also ich würde fast sagen, wir machen es uns da ein kleines bisschen einfach. Und zwar dahingehend, dass wir natürlich keine personenbezogenen Informationen verarbeiten. Also wir haben natürlich schon in den Meta-Informationen drin stehen, wer ist der Anmelder, also welche Firma ist das und wer ist die erfindende Person oder der Erfinderkreis. Aber diese Informationen werden nicht dafür verwendet, um die Ergebnisse in die Reihenfolge zu bringen, sondern wir haben uns mit unserem Ansatz ganz konkret nur auf den geschriebenen Text, also Ansprüche, Kurzbeschreibung, Titel, ausführlicher Beschreibung beschränkt, sodass da keine Personeninformationen beispielsweise drin enthalten sind und das auch nicht Einfluss hat auf die initiale Generierung der Ergebnisliste.
Das heißt, an der Stelle verlässt man sich, dass grundsätzlich die Datenbasis irgendwie in Ordnung ist, dass man verlässt sich darauf, dass man einfach die Datenbasis groß genug gewählt hat. Mhm. Sodass die KI mit ihrem Training eben auch diskriminierungs- und vorurteilsfrei eben da zu Werke geht.
Richtig. Also einerseits haben wir natürlich eben Informationen, die durch Patentämter aufbereitet werden. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass die diskriminierungsfrei ihre Daten aufbereiten.
Ja.
Und
davon muss man irgendwie
davon
ausgehen.
Muss man ja ausgehen, ganz genau.
Ja.
Und ja, dann ist richtig, liegt es natürlich an uns, die Größe des Trainingsdatensatzes auszuwählen und das auch so zu machen, dass es eben nicht in ja, spezielle Nischen bevorzugt werden oder spezielle Nischen gar nicht berücksichtigt werden. Und diese beiden Sachen zusammen, würde ich sagen, noch dazu, dass es ja sicher hier um technische Sachen handelt,
ja.
Denke ich, da sind wir auf einem guten Weg, dass wir eigentlich keine Diskussion über Diskriminierung oder personenbezogene Informationen an der Stelle gar nicht, das ist gar nicht so richtig das Thema tatsächlich.
Okay.
Aber man muss genau das sozusagen auch schon beim Trainingsdatensatz, bei der Generierung natürlich genau aufpassen, was kommt da rein, wie viel wovon und das ist entscheidend, genau.
Okay, das heißt, man muss beim Trainingsdatensatz sicherstellen, dass auch die dunklen Ecken des Patentamtes mitbeleuchtet werden.
Ganz genau, ganz genau. Macht es natürlich ein bisschen schwierig, weil es gibt Klassen beispielsweise, die sind, da gibt es sehr wenige Patente, zum Beispiel bei der Verwendung von Atomenergie für militärische Zwecke. Da gibt es nicht so viele Patente.
Das meiste liegt wahrscheinlich in irgendeinem Bunker.
Davon gehe ich aus.
Da wäre jetzt aber nochmal die Frage, wo möchten Sie denn mit Ihrer Idee hin? Also es wäre ja ein leichtes zu sagen, okay, diese kontextbasierte Suche, die nehmen wir nicht nur für Patente. Mhm. Gibt es da Bestrebungen, Ideen?
Ja, also tatsächlich ist Patentrecherche ein Feld. Und ich hatte auch schon über eine Wissenschaftssuchmaschine gesprochen. Natürlich kann man das auch jederzeit anwenden für beispielsweise das Verfassen von Anträgen. Ist auch immer dem Projektträger oder dem Fördermittelgeber sozusagen darzulegen, was ist denn der Stand der Technik und der Stand der Forschung. Das heißt, da muss ich sozusagen auch recherchieren.
Ich brauche alle Quellen, ja.
Ich brauche alle Quellen. Und das ist sozusagen der Ausblick in die Welt von Forschung und Entwicklung. Aber natürlich kann man auch im Unternehmenskontext beispielsweise Wettbewerbsanalyse, Trendanalyse, was machen meine Wettbewerber, wie hat sich eine Region, beispielsweise Regionalentwicklung, gerade für Landeseinrichtungen ist auch spannend, wie hat sich eine Region entwickelt im Vergleich zu anderen Regionen? Muss man vielleicht was fördern oder sind da Selbstläufer dabei bei gewissen Themen? Und ja, im Großen und Ganzen kann man das sozusagen auch noch mit dem Oberbegriff Business Intelligence umfassen. Überall da, wo Unternehmensentscheidungen sind, die man nicht nur innerhalb des Unternehmens wo man eine Entscheidung hat, die nur den internen Abläufe des Unternehmens betreffen, dann sobald das irgendwie mit einer Verflechtung nach außen geht, und das haben wir ja tatsächlich eben über Wirtschaftsbeziehungen, Unternehmensbeziehungen und Wettbewerb am Markt. Die Unternehmen, wenn sie wissen, was der Wettbewerber macht, ist dann auch sehr gut darauf, eine Strategie beispielsweise zu entwickeln, sodass der ganze Bereich Business Intelligence, Wettbewerbsanalyse, Trendanalyse eigentlich ein naheliegender Schritt ist, um das dafür einzuwenden.
Ich kann ja, ich stelle mir gerade vor, ich kann so die ganzen Hochglanzbroschüren einfach in dieses Netz reinschmeißen und kriege am Ende raus, was denn mein Konkurrent so vorhat.
Ja, also ich meine auch ein Konkurrent, ne? Der macht Patentschriften, der macht Forschung, der hat vielleicht auch noch Informationen auf seiner Homepage publik. Alles das sind Informationen, die man verarbeiten kann, um sich sozusagen in der Umfeldanalyse über seine Wettbewerber zu informieren.
Und sie sind frei verfügbar.
Richtig.
Also es ist ja was man freiwillig als Unternehmen dann auch rausgibt.
Genau.
Inwieweit ist denn das Thema künstliche Intelligenz, was ja jetzt heute sozusagen das Oberthema ist, inwieweit ist das in der Wirtschaft Ihrer Meinung nach schon angekommen?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wir sind gerade in so einer Situation, dass natürlich künstliche Intelligenz extrem gehypt worden ist in den letzten Jahren. Und eigentlich mein Eindruck ist, dass die Unternehmen festgestellt haben, naja, Moment, also es ist nicht der Allheilsbringer. Und wir sind auch innerhalb der KI-Community noch nicht an der Stelle, wo wir so eine generelle KI für alle, eine für alle sozusagen einsetzen. Sowas existiert nicht. Das heißt, man muss schon sehr genau schauen, wo künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt und was sie bewirken soll. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren eben die Vorstellung so einen Realitätsschock bekommen hat, dass man mit KI plötzlich alles lösen kann und das ist der Allheilsbringer. Da gab es einen Realitätsschock und das macht es im Moment. Wie soll ich sagen, habe ich den Eindruck, dass Firmen durchaus zurückhaltend sind, KI-Lösungen zu implementieren, weil es oftmals eben etwas ist, was sozusagen nicht so einfach zu verstehen ist. Ich meine, wir haben uns jetzt hier drüber ausgetauscht.
Ja genau, also es ist ja immer noch irgendwie die magische Maschine. Also
richtig.
Ich tue vorne was rein, dann macht das Teil irgendwas und spuckt am Ende was aus, mit dem ich was anfangen kann, hoffentlich.
Genau, und das wird natürlich oft so als Blackbox wahrgenommen, wobei wir und auch die KI-Community natürlich sehr stark daran arbeiten, das zu einer sogenannten Graybox zu machen. Also zu zeigen beispielsweise, wo guckt denn die KI hin? Wo liegt die denn jetzt gerade in Bezug auf Patentrecherche? Wo steht denn der interessante Textteil in diesem Patentdokument? Was sind denn die Phrasen oder Bestandteile, die ich analysiert habe, die nun zu dem Ergebnis geführt haben und zu dem beispielsweise hohen Ranking in meiner Liste.
Das geht so ein bisschen Richtung Explainable AI, ne?
Das ist richtig. Und da gibt es sehr viele Initiativen zu und ich glaube, das ist auch der richtige Schritt, um das, diese Informationen dann wieder aufzugreifen und zu sagen, ja, die KI kann unterstützen in einem gewissen Umfeld. Sie kann aber nicht sozusagen jetzt dafür da sein, um alle Entscheidungen plötzlich alleine zu treffen. Ja. Also das, ja, dafür ist es einfach auch zu komplex. Und letzten Endes haben wir also sehr viel Zeit und Gehirnschmalz investiert, um eine spezielle Sache ganz besonders gut zu können. Und
Patent
das ist es, Patente zu recherchieren.
Das ist letzten Endes ja, ich nehme meinen weißen Schalter wieder und die Erfindung beschreibe ich, tue sie vorne rein und am Ende sagt mir das System, gibt es schon oder gibt es nicht. So richtig. In Kürze jetzt mal.
Genau.
Ich kann aber nicht jetzt die Marketingunterlagen von meinem Mitbewerber nehmen, die da reintun und das Ding sagt mir, gibt es oder gibt es nicht, weil einfach die Datenbasis schon eine ganz andere ist.
Ganz genau. Also wenn ich natürlich meine Erfindungen so breit beschreibe, wie es ist, ein weißes Ding an der Wand, dann gibt es natürlich viele weiße Dinge an der Wand. Da ist ja eben auch dann die Frage, wo ist der Neuheitsgehalt? Also wenn ich beispielsweise mit einer Eingabe arbeite, die auf wirklich allgemeinem Niveau, beschreibenden Niveau sind, dann wird auch sehr vieles dazu ähnlich sein. Wenn ich aber sozusagen sehr prägnant arbeite, dann kann die KI da unterstützen.
Das klingt wirklich interessant. Ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht noch. Ein bisschen Ausblick haben wir ja schon gewagt. An dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, Herr Weiß.
Sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und weitere Unterstützung zum Thema KI. Also wir haben ja beispielsweise jetzt unsere Themenwoche KI, an deren Ende zum Beispiel die Veröffentlichung der Landesstrategie zum Thema künstliche Intelligenz stehen soll. Und wer vorher schon Informationen benötigt oder sich einfach allgemein informieren möchte zum Thema KI, kann zum Beispiel bei der Digitalagentur Niedersachsen unter www.digitalagentur-niedersachsen.de schauen. Da haben wir einen eigenen Bereich eingerichtet. Und ja, ich hoffe, dass wir einen interessanten Einblick in die Welt der Informations- und Patentrecherche geben konnten und freue mich natürlich weiterhin über Anregungen von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn Sie einen Vorschlag haben für einen Podcast oder ein Thema, das wir ganz, ganz dringend mal besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne bei mir. Ja, vielen Dank, Herr Weiß. Viel Erfolg.
Vielen Dank.